Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer bedenken hat, bitte nachschauen, weil lieber gespoilert als getriggert. Wir gehen von A bis Z vor und heute ist der Buchstabe E dran und ein Zufallsgenerator hat das Land Estland ausgespuckt. Jacqueline, du hast Fakten vorbereitet?
Yes!
Jacqueline's Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
So, Dala. Liebe Sina, was denkst du, wie viele Inseln gehören zu Estland?
25.
Das kam wie auf der Pistole geschossen! Okay, da muss ich dich jetzt leider etwas enttäuschen. Ich habe da alles zwischen 1500 bis 2500 gelesen.
Knapp vorbei.
Und habe mich dann für die Zahl entschieden, die mir am besten gefallen hat. Laut dieser soll Estland insgesamt 2222 Inseln haben.
Perfekt, wundervolle Zahl.
Die Inseln sollen während der letzten Eiszeit entstanden sein. Als das Eis vor ca. 10.000 Jahren schmolz und sich der Gletscher zurückzog, begann sich das Land aufgrund der fehlenden Eismasse langsam zu heben. Es gab noch andere Prozesse, jedoch war dieser der wichtigste, wie bzw. warum die Inseln entstanden sind. Der zweitgrößten Insel namens Hjumar verläuft eine wichtige Schiffsroute durch die Ostsee. Diese Gewässer gelten unter Seeleuten als gefährlich. Unter anderem auch wegen folgender Geschichte. Von 1744 bis 1812 wohnte und herrschte der Graf Otto Reinhold Ludwig auf der Insel Hjumar.
Was ein deutscher Name.
Der Legende nach war er ein berüchtigter Strandräuber. Er soll falsche Leuchtfeuer gesetzt haben, um Schiffe in die Irre zu führen und anschließend die Ladung zu kassieren.
Smart, ja. Auch schick, aber smart.
Finde ich auch. Ja, das war's mit meinen Fakten zu Estland.
Ich finde, ich war mit den 25 sehr gut dran.
Ich finde auch. Also.
Liebe Jacqueline, der heutige Fall ist wie ein Actionfilm aus den 80ern. Wir treffen auf ein unzertrennliches Verbrecherduo. Es werden Tresore geknackt und Bomben gelegt.
Mhm.
Liebe Jacqueline, herzlich willkommen zum Bombenmann von Estland. Am 5. Dezember 1994 kommt es in einer Sauna im Dorf Kiju zu einer Explosion. Die Außenwand, das Dach und die Inneneinrichtung wird zerstört und stürzt ein. Niemand wird verletzt, niemand kommt ums Leben. Doch war das nur der Probelauf? Gehen wir ein paar Jahre zurück, in die 70er. Die Kriminalpolizei ist am Verzweifeln. Denn in ganz Estland wird ein Tresor nach dem anderen geknackt und leergeräumt. Verdächtigt werden zwei Männer, Hendrik Lori und Mert Ringmar. Doch was fehlt, um die beiden zu verhaften, sind Beweise. Nach dutzenden Augenzeugenberichten kann man langsam aber sicher die Vorgehensweise nachvollziehen. Die beiden Männer suchen sich eine Einrichtung aus und fangen an, diese auszukundschaften. Hendrik ist mit seinem guten Aussehen und seinem Charme dafür zuständig, die Angestellten um den Finger zu wickeln und sich mit ihnen anzufreunden. Dabei sammelt er gekonnt so viele Informationen wie möglich. Wann ist Zahltag? Wann soll der Tresor geleert werden? Gibt es Nachtwächter? Mert Ringmar gilt als der schlaue Fuchs, der sich im Hintergrund hält und die Einrichtung nach Sicherheitskameras auskundschaftet. Vorsichtig und unauffällig überprüft, welches Fenster sich leicht öffnen lässt, um später dort einzubrechen und ob und wenn ja, welche Alarmanlagen installiert werden. Und obwohl Mert immer vor Ort ist, scheint er die Begabung zu haben, nicht aufzufallen. Bei Zeugenaussagen können die Menschen Henrik Lori recht gut beschreiben, aber können sich meistens beim besten Willen nicht daran erinnern, wie Mert Ringmar ausgesehen hat.
Jetzt würde ich gern wissen, wie der aussieht.
Wenn du dir danach die Folge auf YouTube ansiehst, siehst du ein Foto.
Okay. Schön.
Die beiden Meisterdiebe wissen wohl schon recht früh, dass die Kripo ihnen auf den Fersen klebt. Doch statt Panik ist es eher ein willkommener Adrenalinkick für die beiden. Sie gehen sogar so weit, dass sie versuchen, Informationen direkt aus dem Hauptquartier der Kripo zu bekommen. Beispielsweise nehmen sie einen Verwandten eines Milizoffiziers ins Visier. Diese Operation in Anführungszeichen scheitert aber. Einmal werden Mert und Hendrik beinahe geschnappt. Die Kriminalpolizei bekommt einen Insider-Tipp, dass die beiden Männer nach Pärnu reisen wollen, wahrscheinlich um dort wieder einen Tresor aufzuknacken. Die Kripo hängt sich also an ihre Fersen, mit dem Plan, sie auf frischer Tat zu ertappen. Und vielleicht hätte das auch geklappt, wenn den Ermittlern nicht das Benzin ausgegangen wäre, bevor sie in Pärnu ankommen konnten.
Ich muss sagen, in dem Moment, wo du das gesagt hast, war in meinem Kopf so, wie hieß Henry und wie hieß der zweite?
Mert.
Mert. Go, Henry, go, Mert. Go, 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 go. Ich bin voll auf Arbeit. Also bis jetzt, ja, natürlich ist das nicht cool, was die machen, aber sie schaden ja insofern körperlich jetzt.
Ja,
keine.
Am darauffolgenden Morgen meldet ein Buchhalter einer Hausverwaltung, dass in der Nacht der Tresor aufgebrochen worden war. Also ja, die Polizei hätte sie auf frischer Tat ertappt.
Mhm.
Im Jahr 1976 ändert sich die Vorgehensweise der Diebe. Während sie sich vorher nur auf einfache und leicht aufzubrechende Tresore gestürzt haben, fangen sie jetzt an, richtige Stahlschränke aufzubohren. Aber nicht irgendwie. Mert und Hendrik gehen dabei so gekonnt vor, dass sich die Kriminalpolizei sicher ist, dass die beiden sich einige Tipps bei einem Experten geholt haben. Und nachdem sie einige Namen durchgesehen haben und Listen durchgeschaut haben, wer in Frage kommen könnte, bleiben sie bei einem Mann hängen, den Tresorknacker der estnischen Filiale der Staatsbank der UdSSR. Dieser Mann konnte so gut Tresore knacken, weil das früher sein Beruf war. Wann immer jemand in einer Bank einen Schlüssel verloren oder verlegt hatte, wurde er gerufen, um den Tresor professionell zu öffnen. Und sein Können hat er dann schließlich benutzt, um sich selbst ein wenig zu bereichern.
Ja.
Die Ermittler setzen sich also mit ihm zusammen, geben ihm eine Wodkaflasche, danach noch eine zweite.
Okay.
Und dann fängt er an zu quatschen und ein bisschen zu reden und lässt ganz...
Zwei Wodkaflaschen. Der redet noch nach zwei Wodkaflaschen.
Nach der ersten
Wodka. Da kann er noch reden. Nach zwei Wodkaflaschen.
Nach der ersten Wodkaflasche war der noch so bei Bewusstsein, dass er gar nichts gesagt hat.
Okay.
Dass er nichts von sich gegeben hat. Erst nach der zweiten wurde dann so ein bisschen betrunken genug, dass er so ein paar vage Aussagen fallen lässt, dass vielleicht möglicherweise er derjenige war, der Mert und Hendrik in seine Geheimnisse des Tresors knacken eingeweiht hat.
Mhm.
Da man aber immer noch keine Beweise gegen die beiden hat und sie offenbar auch nicht auf frischer Tat ertappen können, versucht die Kriminalpolizei, Agenten in das alltägliche Leben von Mert und Hendrik einzusteuern.
Mhm.
Aber dieser Versuch bleibt komplett erfolglos.
Hm.
Die beiden vertrauen niemanden, außer sich gegenseitig. Vielleicht liegt das auch daran, dass zu der damaligen Zeit die Möglichkeit bestand, für solche Verbrechen die Todesstrafe zu bekommen.
Okay, ja.
Dieses Strafgesetz nannte man sehr liebevoll den Kugelparagrafen.
Das ist ganz schön makaber.
Sehr. Und du weißt dann auch, wie die Menschen hingerichtet worden sind. Weil verdeckte Ermittler einschleusen nichts gebracht hat, versucht man es anders. Die Kripo lädt Mert Ringmar unter falschem Vorwand auf das Polizeirevier ein. Keine Festnahme, nur ein Gespräch. Beim Eingang bittet man ihn, seinen Mantel in der Garderobe aufzuhängen.
Wahnsinn, dass er sich überhaupt darauf eingelassen hat.
Naja, man darf ihn ohne Haftbefehl nicht festnehmen.
Mhm.
Du musst es offenlegen, dass es einen Haftbefehl gibt.
Okay.
Du musst offen sagen, wir verhaften dich
jetzt. Ja.
So, selbst wenn sie ihn jetzt festgenommen hätten, sie haben keine Beweise, sie können ihn nicht festhalten, sie bringt sich nichts. Sie könnten ihn vor Gericht bringen und er wird sofort freigesprochen.
Ja, gut.
Mhm. Und während die Ermittler mit Mert ein zwangloses Gespräch in einem der Verhörräume führen, versteckt ein Techniker ein Mikro im Fell des Mantels. Die Kripo ist sich sicher, dass sie so belastende Beweise sammeln können. Mert darf wieder gehen, nimmt seinen Mantel und verlässt das Polizeirevier. Sofort setzen sich Ermittler an die Kopfhörer, um ja nichts zu verpassen. Doch das Einzige, was sie hören, ist, wie Mert zu Hause anfängt, den Mantel auseinanderzureißen und das Mikrofon zu entfernen.
Schlau.
Mhm. Der hatte offenbar wie so ein Funkgerät,
Das
irgendwie anzeigt, da ist irgendwo eine Ladung oder so ein statischer.
Die waren da richtig ausgestattet. Auf alles vorbereitet.
Komplett.
Mhm.
Nach 4 Jahren Katz-und-Maus-Spiel schaffen es die Ermittler endlich, Mert und Hendrik zu schnappen. Ihr letztes Ziel ist der Tresor in der Pelztierfarm Raku in Tallinn. Die beiden Männer haben aus Spaß 2 Bilder von 2 gesuchten Verbrechern aus der Zeitung Ö-Toilette ausgeschnitten und an die Außenwand des Tresors geklebt. Also die haben die Ermittler mittlerweile richtig verarscht.
Ja.
Das war allerdings ihr erster Fehler. In dem Tresor liegen ungefähr 20.000 Rubel. Zu dieser Zeit kann man damit ca. 3 Autos kaufen. Ich habe es versucht umzurechnen, aber es gab damals noch keinen Euro. Und dann ja.
Mit der Inflation und allem.
Ja, war ein bisschen kompliziert. Also alles 3 Autos hätte man kaufen können. Ja. Hier kommt ihr zweiter Mess ab. In dem Tresor ist eine chemische Falle als Geldbündel getarnt versteckt. Wenn diese ausgelöst wird, verteilt sie ein nicht abwaschbares Pulver. Und Hendrik löst genau diese Falle aus.
Oh, Hendrik!
Ja, aber echt!
Oh Mann!
Ich weiß jetzt aber nicht, ob die Ermittler diese Falle dort versteckt haben,
ja,
weil sie einen Insider-Tipp bekommen haben, wo sie jetzt nächstes einbrechen. Oder aber, dass das einfach eine Sicherheitsvorrichtung von der Pelztierfarm war. Das weiß ich nicht. Hendrik versucht alles, um das Pulver loszuwerden. Er verbringt Stunden in der Badewanne und lässt sich von seiner Freundin sogar eine Mani- und Pediküre machen, um die Spuren unter seinen Fingernägeln zu entfernen.
Oh nein.
Doch als die Kriminalpolizei am nächsten Tag vor seiner Tür steht und ihn mit einem Infrarotlicht bestrahlt, leuchtet Hendrik wie ein Christbaum.
Aber hat man das nur mit diesem Infrarotlicht gesehen?
Ja.
Oder? Okay. Weil ich habe mir das gerade so vorgestellt, als wie
Pink Lila,
wie sein Schlumpf.
Nein, das war mit Infrarotlicht.
Aha.
Mert wird noch am selben Tag verhaftet. Beide Wohnungen werden untersucht, aber man findet keinen einzigen Beweis, außer die Zeitung mit den ausgeschnittenen Bildern. Diese Zeitung wird zu einem der wichtigsten Beweisstücke in ihrem Verfahren. Die Bilanz der beiden? In 4 Jahren haben sie 29 Tresore geknackt. Gestehen tun sie allerdings nicht ein einziges Verbrechen. Auch finden die Ermittler nie die gestohlenen 20.000 Rubel. Dann waren die eh schnell. Die sind eingebrochen, haben das Geld versteckt und dann war der da zu Hause, der Hendrik, hat gebadet, Mani, Pediküre.
Ja, die haben schon gewusst, dass die Kacke jetzt am Dampfen ist.
Ja.
Ja.
Am 16. November 1979 beginnt das Gerichtsverfahren gegen Mert Ringmar und Hendrik Lori. Einen Monat und 13 Tage später ist die Verhandlung beendet. Hendrik Lori erhält 15 Jahre und Mert Ringmar 14 Jahre. Keine Todesstrafe.
Gut.
Ja,
vielen Dank fürs Zuhören.
Jetzt könnte der Fall doch enden.
Ja, nicht?
Nö.
Nö, okay.
Die beiden sitzen ihre Strafe ab, kommen mit 40 Jahren wieder aus dem Gefängnis raus. Sie könnten jetzt ihr Leben in Anstand und Ruhe verbringen. Doch das kommt für die beiden gar nicht in Frage.
Alte Gewohnheiten lassen sich
einfach.
Ja.
Selbst nach 15 Jahren. Einer der beiden wird später wegen Sozialbetrugs angeklagt, der andere für Sozialbetrug und 11 Bombenanschläge, bei denen 7 Menschen sterben.
Okay.
Möchtest du raten, wer wäre es?
Ich sag, der Hendrik, Henzi, der war das mit dem Sozialbetrug.
Und der Mert war der Bombenleger?
Ja.
Du hast recht. Was wissen wir über Mert? Geboren wurde er am 30. Mai 1938. Wie auch schon bei den Diebstählen klar wird, ist Mert ziemlich schlau aber ruhig. Er liest sehr viel und interessiert sich für Psychologie. Mert besucht ein polytechnisches Institut und absolviert die technische Hochschulausbildung. Bei den Frauen ist Mert auch nicht gerade unbeliebt. Einmal weiß ich sicher, dass er verheiratet war. Es könnte aber auch öfters gewesen sein. Zumindest hat er mehrere Kinder von verschiedenen Frauen.
Ja, ist ganz schön herumgekommen, der Mert.
Er hat nicht nur mehrere Kinder, er hat auch mehr.
Für das, dass er 14 Jahre im Knast gesessen hat.
Tja, das ist in den 30ern.
Ja.
Da ist er nur jung. Er hat nicht nur mehrere Kinder, sondern auch mehrere Wohnungen, zwischen denen er hin und her pendelt. Also über seine anderen Partnerinnen konnte ich nicht besonders viel herausfinden. Allerdings hat Karin Ringmar ein recht ausführliches Interview gegeben, bei dem man ein paar Einblicke hinter die Fassaden von Mert Ringmar erhascht. Die beiden lernten sich 1960 kennen und 6 Jahre später heiraten sie. Zusammen bekommen sie 3 Kinder. Leider stirbt der jüngste Bub von ihnen recht früh. Er hat außerdem noch 3 weitere Kinder mit anderen Frauen. Karin hat Mert als mitfühlenden, hilfsbereiten und klugen Mann in Erinnerung. Zur Zeit der Verhaftung von Mert sind beide schon lange nicht mehr verheiratet. Den Grund für die Trennung nennt sie nicht, aber es hat nichts mit den Verbrechen zu tun. Mhm. Und obwohl die beiden schon lange kein Paar mehr sind, kümmert er sich weiterhin sehr liebevoll um Karin. Meistens bleibt er von Montag bis Mittwoch bei Karin in Rasiko und hilft ihr bei Hausarbeiten oder mit den Rasen. Außerdem fährt er Karin immer zum Bahnhof, wenn sie in die Stadt muss, und holt sie danach wieder vom Bahnhof ab. Er ist auch ein wundervoller Vater für seine Kinder. Trotz seinen weitreichenden Diebstählen ist er im Leben der Kinder immer präsent. Er geht mit ihnen spazieren, spielt mit ihnen, kauft den Kindern sogar ein Klavier. Von welchem Geld er das wohl kauft? Er raucht nicht, er trinkt nicht, er ist nicht gewalttätig. Bei seinen Nachbarn ist er beliebt und gilt als freundlicher Genosse. Für Karin bricht eine Welt zusammen, als sie erfährt, für was Mert später angeklagt wird. Und da spreche ich nicht von den Tresorrauben. Kommen wir zurück, ganz an den Anfang, die explodierte Sauna.
Okay.
Das war 1994.
Mhm.
4 Jahre später, am 18. Dezember 1998, gibt es eine weitere Explosion im Treppenhaus der Paillestraße 48 in Tallinn. Das Treppenhaus stürzt ein. 2 Menschen werden verletzt. 2 weitere Menschen, die 46-jährige Nina und ihre 2-jährige Enkelin, überleben diese Explosion nicht. Im Jahr 2000, am 22. September, detoniert eine weitere Bombe in einem Geldautomaten in Tallinn. Hier wird allerdings niemand verletzt. Am frühen Morgen des 4. Jänners 2001 explodiert ein weiterer Geldautomat in der Nähe von Vikalas 23 in Tallinn. Auch hier bleiben alle unverletzt. Gerade einmal 3 Monate später, am 11. April 2001, wird ein Sprengsatz neben einem Pfandflaschenkiosk in der Punanstraße 15 entdeckt. Glücklicherweise wird der Sprengsatz entdeckt, bevor dieser in die Luft fliegen kann. Die Presse berichtet nun vom Bombenmann von Estland. Der 11. Mai 2003 fordert sein nächstes Opfer. Im Haus bei 23a kommt es zu einer erneuten Explosion. Die 56-jährige Valentina stirbt. Eine weitere Person wird verletzt. 2 Wohnungen werden unbewohnbar. In der Nacht des 19. November, also ein paar Monate später, entdeckt man im gleichen Haus in Paille 23 einen weiteren Sprengsatz. Weil man den Sprengsatz allerdings entdeckt, bevor dieser losgehen kann, legt der Bombenleger am 17. Mai 2004 einen weiteren Sprengsatz in das Haus Paille 23a. Dieses Mal explodiert der Sprengsatz aber und verletzt einen Mann leicht. Die Wohnung wird unbewohnbar und die meisten Fenster bersten. Ich wäre ja mittlerweile umgezogen.
Worauf genau hat er es da abgesehen? Auf die Wohnungen?
Auf. Es ist sehr oft dieses Haus.
Ja.
Aber auch umliegende Häuser und Grundstücke.
Was geht da ab? Hat er da irgendwo das Geld versteckt und was sucht das?
Da wurde drüber betoniert. Jetzt braucht er Geld.
Ja, keine Ahnung. Ja, erzähl weiter.
Am 3. September 2004, am frühen Morgen, gibt es eine weitere Explosion. Dieses Mal bei einer Telefonzelle beim Haus bei 6878 in Tallinn. Also das muss so an der Hausecke vielleicht gewesen sein.
Mhm. Aber auch da in der Nähe.
Auch da in der Nähe.
Ja.
2 Menschen sterben. Der 55-jährige Piotr und die 55-jährige Ludmilla. Am 6. April 2005 wird eine Person verletzt, weil es in der Nähe des Hauses Punan 17 zu einer Explosion kommt. Beschädigt werden ein Pfandflaschenkiosk, ein Schulgebäude, mehrere Wohnungen, ein Büro und drei Autos. Also in diesem Fall kann man echt sagen, dass das noch halbwegs glimpflich ausgegangen ist. Weil
das waren ja schon große Sprengsätze, wenn das so viel beschädigt wurde.
Also in diesem Fall vor allem, weil bei den anderen, ja gut, wenn es in einem Haus explodiert, dass dann zwei Wohnungen unbewohnbar werden, verstehe ich noch, dass das hier bestätigt ja so viel mehr. Am Morgen des 9. September 2005 ereignet sich eine Explosion unter dem Balkon einer Erdgeschosswohnung im Haus Pai 56. Der 66-jährige Vitautas kommt dabei ums Leben. Ein weiterer Mann wird verletzt. Am 3. November 2005 detoniert die letzte Bombe am Zaun des Hauses Pai 19. Der 27-jährige Alexander kommt dabei ums Leben. Und es ist alles irgendwie in dieser Pai Street.
Ja.
8 Tage später wird Mert Ringmar verhaftet. Und weil die beiden ja früher sehr dicke waren, wird Hendrik Lori gleich mitverhaftet. Doch wie sind die Behörden auf Mert gekommen? Weil von Diebstählen und Tresoren aufknacken zu Bomben legen...
ist schon eine andere Hausnummer, ja.
Ja. Bei dem anderen haben sie niemanden körperlich geschadet, nicht ein einziges Mal.
Da war ich ja noch im Team.
Ja.
Henry und Mert, aber jetzt finde ich jetzt nicht mehr so cool.
Zum einen ist es bei den meisten Serienbombenanschlägen so, dass eine Bombe immer in ähnlicher Weise konstruiert wird. Also ich weiß nicht, wie viele Fälle du von Bombenanschlägen kennst, aber Gesundheit, Balou. Da gibt es ja immer, man sagt ja, jeder Bombenleger hat so, das ist eine ganz persönliche Handschrift, mit die eine Bombe bauen.
Mhm.
Viele verstecken ja auch Initialen in den Bomben. Ich glaube jetzt nicht, dass das hier in dem Fall so war, aber die Bomben waren alle ähnlich gebaut. Also kann man davon ausgehen, dass es sich um einen Bombenleger handelt. Außerdem waren in diesem Fall alle Bomben mit einem Zeitzünder ausgestattet und an Orten platziert, an denen sie möglichst viel Schaden anrichten können. Ein entscheidender Wendepunkt der Ermittlungen war, dass viele der Anschlagsorte mit Grundstücksstreitigkeiten in Verbindung gebracht werden konnte. Und wer, denkst du, war es, der sich immer über die Bebauung in der Nähe geärgert hat oder wo es auch zu rechtlichen Auseinandersetzungen wegen Immobilien gekommen ist?
Der Mert?
Der Mert.
Aber warum?
Ich finde es halt irgendwie vom Charakter her einen ziemlichen Umschwung, was Menschen früher von ihm gesagt haben, wie er drauf war und wie er jetzt drauf ist.
Absolut widersprüchlich.
Komplett.
Ja. Oder er führt halt komplett ein Doppelleben.
Er hat ja vorher schon ein Doppelleben geführt. Ich meine, der hatte Familie und Kinder und nebenbei hat
ein Doppel-Doppel-Leben.
Das war jetzt das Vierfachleben.
Ein Dreifachleben.
Die Ermittler beginnen mit der Observierung von Mert Ringmar. Sie sammeln Indizien und befragen Nachbarn, ob sie irgendwie seltsames Verhalten bei Ringmar gesehen haben. Zu allerletzt folgt eine Hausdurchsuchung. Dabei finden die Ermittler Chemikalien und Komponenten, die man braucht, um Bomben zu bauen. Außerdem finden sie Anleitungen, Skizzen und Hinweise auf mögliche nächste Anschläge. Was ich auch schräg finde, die hatten bei den Tresoreinbrüchen, gab es in den ganzen Wohnungen von Hendrik und von Mert nicht einen einzigen Beweis, bis auf eine Zeitung.
Und da hat er halt alles so
herumliegen. Und jetzt liegt alles rum.
Schräg. Du sagst mir jetzt aber nicht, dass du mich die ganze Zeit verarscht hast und das gar nicht der gleiche Mert ist, sondern eine andere Person, oder?
Nein, ist der gleiche Mann.
Okay. Weil das wäre jetzt auch ein geiler Plot-Twist gewesen.
By the way, die beiden Fälle haben überhaupt miteinander zu tun, waren zwei verschiedene Personen. Nein.
Okay.
Mhm. Ist schon die gleiche Person. Die Bombenteile werden in die Forensik gebracht und mit den Funden in Mert Ringmars Wohnung verglichen. Und auch dieser Abgleich passt. Doch egal, mit wie vielen Beweisen man Mert konfrontiert, er gesteht seine Taten nicht. Das würde ja wieder passen zu vorher, weil er hatte die Tresordiebstähle auch nie gestanden. Der Gerichtsprozess beginnt und obwohl man so viele Beweise zusammengetragen hat und man eigentlich dachte, dass Mert Ringmar zu lebenslanger Haft verurteilt wird, wird man den Opfern nicht gerecht. Mördringmar wird lediglich wegen der 2 nicht detonierten Bomben, Sachbeschädigung und wegen Sozialbetrug verurteilt. Hendrik Lori nur wegen Sozialbetrug.
Wieso wurde er nicht wegen den Morden verurteilt?
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie kann es sein, dass Mördringmar nur 15 Jahre bekommt und nicht wegen Mordes an 7 Menschen verurteilt wird? Zum einen gab es große Probleme bei der Beweissicherung. Laut der Gesetzeslage müssen für eine Beweissicherung folgende Kriterien erfüllt sein. Der als Beweismittel betrachtete Gegenstand oder Stoff muss ausreichend detailliert beschrieben, fotografiert und zur Beweissicherung entsprechend behandelt werden. Das Gericht stellt während der Verhandlung fest, dass die Fundorte der als Beweismittel betrachteten Gegenstände in mehreren Fällen nicht genau dokumentiert worden sind und dass ihre Einbindung in die Ermittlungsakten nicht nachvollziehbar war.
Also eigentlich scheiß Polizeiarbeit.
Im Prinzip ja. Da wurden unfassbar viele Beweise rausgeworfen.
Aber man verurteilt ihn ja dafür, diese Sprengkörper gebaut und gezündet zu haben.
Ja.
Und diese Sachschäden, die er dadurch verursacht hat. Aber er hat ja dabei nicht nur diese Sachschäden verursacht, sondern es sind ja auch Menschen dabei gestorben. Also wie kann man das einfach ausklammern? Man kann das ja wohl beweisen, dass diese Menschen aufgrund seiner Sprengkörper gestorben sind.
Also, ich weiß nicht, ob es jetzt in dem Fall Zufall war, dass sämtliche Beweissicherung gut war, wo niemand verletzt oder umgebracht wurde. Also bei denen, es gab ja ein paar Sprengungen, wo niemand verletzt wurde.
Ja, ja.
Und da hat ja offenbar alles mit der Beweissicherung geklappt. Aber bei sämtlichen Morden, oder nicht bei allen Morden, das kommen wir später noch dazu, aber bei vielen Morden hat die Beweissicherung nicht gepasst. Mhm. Und deshalb konnten alle Beweise von dieser Tat, von der einen Tat, sagen wir, bei einem bestimmten Haus, da ist die Bombe hochgegangen und 2 Menschen sind ums Leben gekommen. Und da wurden die Beweise nicht richtig aufgenommen.
Mhm.
Dann kannst du das nicht mehr zurückführen zu Mert.
Okay.
Weil selbst wenn du die Beweise hast und du siehst sie und ein logischer Menschenverstand sagt dir, okay, das passt ja zusammen, wenn die nicht dem genauen Protokoll gefolgt sind, dann fallen da sämtliche Beweise weg und dann kannst du nicht mehr beweisen, dass Mert der Schuldige war.
Hm.
Zusätzlich kommt noch, und da muss Ringmar wohl einen verdammt guten Anwalt gehabt haben. Dieser Anwalt kann nachweisen, dass einige der Labore, die für das forensische Gutachten ausgewählt wurden, nicht die entsprechenden Akkreditierungen vorweisen konnten.
Mhm.
Aus diesem Grund wurden auch ansonsten belastende Beweise nicht zur Gerichtsverhandlung zugelassen.
Da hat sich da ganz schön rausgewindet aus der Schlinge.
Ja. Und ich habe da, das war ein estnisches Newspaper und da gab es halt regelmäßige Updates zu dem Fall damals 2004, glaube ich. Ja, und ich bin da die ganzen Artikel durchgegangen und habe mir die übersetzen lassen, weil die alle auf Estnisch waren. Und habe mir die übersetzen lassen und habe die halt durchgelesen. Und da gab es halt immer wieder Updates zu genau diesem Thema, wegen diesen Akkreditierungsproblemen von den Laboren. Weil nämlich kurz zuvor, ich glaube 1 oder 2 Monate davor, wurde eine DNA aus einem anderen Fall, der hatte nichts mit mehr zu tun, aber wurde eine DNA nicht zugelassen, weil das Labor nicht richtig akkreditiert war. Da wurde dann auch eine Art Gesetz festgelegt, dass wenn diese Labore diese Akkreditierung nicht haben, dann darf das auch nicht als Beweis gelten.
Mhm.
Und dann kurze Zeit später fängt die Gerichtsverhandlung von Mert an. Und weil das alles noch, ich schätze, relativ frisch war und die ganzen Labore gar nicht die Zeit hatten, diese Akkreditierung nachzuholen und man aber trotzdem Labore nimmt, mit denen man immer zusammengearbeitet hat, fallen dann plötzlich hunderte Beweise weg.
Hm.
Und in diesem Fall ist es halt verheerend.
Ja. Ja, ihm hat's gut reingepasst.
Mert hat's gut reingepasst. Sämtlichen Opfern und Angehörigen, das war halt ein Schlag ins Gesicht.
Ja.
Und man, Man hat ja alles gefunden, was für den Bau der Bomben wichtig war.
Es war ja alles da.
Es war alles da. Aber ich verstehe halt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob es in Estland auch eine Jury gibt oder halt Geschworene.
Geschworene, ja.
Aber das wird ja werden die Beweise vorgebracht bei einer Gerichtsverhandlung und dann sagt der Anwalt des Angeklagten, ja gut, das sind jetzt neue Beweise, wir wollen die Beweise prüfen. Ja.
Genau.
Haben die Geschworenen diese Beweise bereits gehört? Dann werden die geprüft.
Das ist ja komplett manipulativ.
Das ist irre. Dann werden die geprüft und dann fallen die raus, weil die nicht richtig
sind. Aber die sind in den Köpfen drin.
Die sind in den Köpfen, aber die dürfen nicht danach urteilen, weil diese Beweise gibt es nicht. Die dürfen nur danach urteilen, was der Richter sagt, der Beweis und der Beweis. Und ansonsten dürft ihr nichts verwenden.
Glaubst du, das ist möglich, dass man das dann so ausblendet?
Muss man, weil sobald man merkt, dass Eingeschworener wegen irgendwie befangen ist oder sich nicht an die Regeln in Anführungszeichen hält, dann fliegt er raus, dann gibt es nur einen Geschworenen.
Ach, Wahnsinn, ja.
Aber ich könnte das nicht loslassen. Ich weiß, dass dieser Mann schuldig ist.
Ja.
Würde mich wahnsinnig machen.
Mich auch. Ich würde gleich sagen, ich bin befangen, ciao.
Ja, cool, danke, dass ich da war, aber das funktioniert nicht. Aber würdest du... Ich wäre so gern mal eine Geschworene.
Ich auch. Aber ich glaube, ich wäre keine gute Geschworene.
Ich würde so in der ersten Sitzung aufstehen, schuldig!
Einspruch!
Einspruch!
Nicht ihre Aufgabe.
Damn it.
Ich wäre auch eine schlechte Geschworene, glaube ich.
Das Urteil zum Schluss lautet also 15-jährige Freiheitsstrafe wegen Besitz und Umgang mit Sprengstoff, versuchte schwere Sachbeschädigung und Sozialbetrug durch gefälschtes Arbeitsbuch. Mert Ringmar wird nicht für einen einzigen Mord zur Rechenschaft gezogen. Der Sozialbetrug, das war einfach komplett so eine separate Schiene, was Hendrik und Mert gefahren sind.
Ah, die haben dann doch noch gemeinsam was.
Die waren Best Buddies. Also die waren auch im Nachhinein noch gut befreundet. Ich glaube, die waren auch im gleichen Gefängnis.
Also die haben dann da genug Zeit gehabt, um gemeinsam was auszuhacken für danach.
Ja, und dieser Sozialbetrug, der hatte was mit der Rente zu tun. Also die haben da irgendwie falsche Angaben dazu gemacht, wie lange sie gearbeitet haben und so weiter. Und haben halt dann viel mehr Rente ausgezahlt bekommen.
Im Gegenzug zu dem Rest. Harmlos. Ja.
Obwohl Hendrik auch unter Verdacht stand, etwas mit den Bomben zu tun zu haben, weil man bei ihm zu Hause auch Mittel gefunden hat, um Sprengstoff zu bauen, herzurichten. Das war aber bereits, oder dann hätte man nach dem Verfahren von Mert nochmal anfangen müssen mit dem. Und dann haben sie gesagt, nein, wir rollen das ganze Verfahren von Mert nicht wieder auf. Hendrik sitzt sowieso jetzt im Gefängnis wegen Sozialbetrug.
Okay.
Im Prinzip war es dann, jetzt ist es auch schon egal. Aber er wurde für das nie angeklagt.
Andere Frage, diese Mittel, von denen du redest, was man da braucht, um einen Sprengkörper oder eine Bombe zu bauen, sind das Sachen, die wirklich explizit nur dafür verwendet werden können? Oder könnte man dann auch sagen, ja, ich wollte eigentlich einen Kuchen backen?
Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Kuchenzutat man eine Bombe baut. Ich stand noch nicht genau im Schreibbuch.
Was? Guten Kuchen.
Bombastisch guter Kuchen.
Bombastisch guten Kuchen.
Nein, es stand nicht beschrieben, mit was genau die Bomben gebaut wurden. Ich weiß auch gar nicht, ob man das darf.
Ich kenne mich da absolut nicht aus, sage ich jetzt mal in aller Deutlichkeit. Ich habe keine Ahnung, was man dazu braucht. Deswegen frage ich da jetzt so.
Ich würde nie eine Bombe bauen. Ich wäre viel zu blöd und würde mich selbst in die Luft jagen.
Ja.
Also abgesehen davon, dass ich nicht eine Bombe bauen will, aber
ja, das.
Ich nie, sondern keine Chance, dass ich das hinkriege. Ich weiß, dass man offenbar auf Amazon ein Buch kaufen kann, wo relativ genaue Anleitungen drinnen sind. Ganz frei erhältlich. Was ja nur zu rein
wissenschaftlichem Zweck.
Ja.
Ja.
Aber sobald du die Mittel zusammengetragen hast,
dann ist es schon sehr offensichtlich. Ja, okay. Mhm.
Und in diesem Fall glaube ich, dass die Bomben irgendwie mit Düngererde versetzt waren. Aus welchem Grund auch immer. Ich habe keine Ahnung, für was
die explodieren noch alles gedüngt werden in der Umgebung.
Keine Ahnung, wie das oder warum Düngererde, aber die Ex.
Das sagst du.
Die Ex-Frau, die Karin, hat erzählt, dass sie halt total gefrustet war, weil Polizisten bei ihr aufgetaucht sind und sie natürlich verhört haben, ob sie was weiß, Informationen und so weiter und so fort. Und haben ihre ganzen Säcke an Düngererde mitgenommen und konfisziert. Und sie hat die nie zurückbekommen.
Und deswegen war sie gefrustet.
Sie war ziemlich gefrustet, dass sie die nie zurückbekommen hat, ja.
Sie wollte diesen Dünger also zurückhaben.
Ja. Weil den hat sie von ihrem eigenen Geld gekauft. Der hat mit Mert überhaupt nichts zu tun. Aber ich glaube...
Ach, ich dachte, das gehört schon zu den Bomben dazu. Also die standen da einfach auch so rum und die dachten so, ja, das sind auch Beweisstücke.
Das könnten Beweisstücke sein, weil...
Nehmen die mit und...
Haben die nie zurückgebracht.
Und die Alte hat da die gekauft für Blumenerde oder was weiß denn ich.
Genau.
Um ihre Tomaten auf dem Balkon da zu düngen.
Ja. Ich glaube deshalb, dass irgendwie die Bomben mit Düngerde versetzt waren, weil die Polizei diese Düngerde mitgenommen hat, um die zu prüfen, ob die nicht auch verwendet worden ist, um die Bomben
zu bauen. Oder ob da vielleicht was drin versteckt ist. Das könnte ja sein.
Oh, das könnte auch noch sein.
Ja.
Wurden die überhaupt nicht für die Bomben verwendet? Ich habe das Interview gelesen. Ich war überzeugt, die Bomben wurden irgendwie mit Düngerde gebaut.
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ich weiß nicht, wie man Bomben baut. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht als Puffer zwischen Teilen oder so.
Aber wieso nimmt man dann Kuhscheiße und nicht irgendwas anderes?
Vielleicht war Schaumstoff zu teuer. Ich weiß es nicht.
Dann nimm Kaugummi. Aber doch nicht Kuhscheiße.
Ich weiß ja nicht, wie er die Bomben gebaut hat.
Okay.
Irgendwas war auf alle Fälle mit einem Dünger. Entweder wurden die zum Bombenbauen verwendet oder da drin wurde was versteckt. Oder man meinte, dass da drin was versteckt wurde.
Die Arme.
Ja.
Die nimmt man ihr den ganzen Dünger weg.
Die war generell. Die ist auf
weiß mal, wie viel das war?
Die Düngererde?
Ja. War das jetzt so ein Säckchen voll oder waren das jetzt so 100 Kilo Düngererde in der Wohnung?
Ja, bei der Karin zu Hause dürften da schon ein paar Litersäcke gewesen sein. Die hat dann...
Weißt du, wie die Wohnung da stinkt?
Die hat den Garten.
Ah. Ja, okay. Dann
er hatte nur verschiedene Wohnungen.
Ah, ja. Ja. Ich dachte jetzt die ganze Zeit an eine Wohnung, aber dann...
Nein.
Sinn.
Er hat bei ihr zu Hause Rasen gemäht.
Naja. Ja, das stimmt. Hast du gesagt. Na gut.
Ja. Ja. Und obwohl alle Bombenschläge nach seiner Verhaftung sofort aufgehört haben und die Ermittler eigentlich sehr, sehr viele Beweise in seiner Wohnung gefunden haben, bestreitet Mert jegliche Zusammenhang mit den Bombenanschlägen. Am 11. November 2020 wird Mert Ringmar aus dem Viro-Gefängnis entlassen. Er ist krank und braucht ständige medizinische Betreuung. Ein halbes Jahr später bricht er zusammen. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert. Während seiner Behandlung kommt es zu einer Hirnblutung und er fällt ins Koma. Am 30. Juni 2021 verstirbt der 83-jährige Mert Ringmar. Und das war der Bombenmann von Estland.
Wow. Also von Spannung, Spionage, also so wie du das am Anfang eingeleitet hast, alle diese Emotionen hatte ich wie in einem Actionfilm. Ich war gebannt, ich wollte, dass sie nicht geschnappt werden. Ich war voll Team Henry und Mert. Aber ja, dann...
Krasser Plot.
Dann halt oder? Nicht mehr.
Ja. Ich habe am Anfang, also ich habe angefangen zu recherchieren und mein Start war eigentlich Mert Ringmar, der Bombenleger. Und ich habe angefangen, da reinzulesen. Und erst war ich halt, wie gesagt, auf diesen estnischen Newspapern und da gab es halt so viele Zeitungsberichte darüber, wie gerade die Verhandlungen laufen und so weiter und so fort. Und irgendwo poppt dann dieser Begriff auf, der legendäre Tresorknacker. Und ich so, wait, what? Und habe dann weiter angefangen zu recherchieren und komme dann auf seine ursprünglichen Verbrechen. Und ich dachte mir, Alter, irre. Wie Was ein Leben.
Ja.
Also.
Ja, was ein Leben.
Das ist ein Actionfilm. Leider ist er Realität und es wurden Menschen ermordet. Aber.
Kann man sich nicht ausdenken.
Kann man sich nicht ausdenken. Dass das nicht verfilmt wurde, vielleicht wurde es verfilmt. Ich weiß nicht.
Weißt du, an was ich denken musste? Am Anfang, wo du das erzählt hast, mit diesen, wo sie die Tresore aufgeknackt haben. Es gab doch vor kurzem nicht, aber vor nicht allzu langer Zeit einen Film mit so zwei Älteren, die dann in die Banken einbrechen. Klingelt da nichts mit dir. Die waren schon ziemlich alt und die haben dann beschlossen, ihre Rente. Sie brauchen da Geld und machen jetzt Banküberfälle. Und das hat irgendwie so bei mir geklingelt, aber hat sich dann aber auch relativ schnell erledigt, weil du von Tresoren gesprochen hast und das waren Banküberfälle.
Banküberfälle.
Kann das mit den Bomben und so. Und sie waren auch nicht so alt und ja.
Nein.
Das ist gut, der Film. Schau dir dann an.
Wenn du mir den Namen sagst?
Keine Ahnung, wie der heißt.
Okay, cool. Ich suche einfach alte Männer rauben Bankhaus oder was?
Genau.
Netflix.
Genau.
Ja. Kann ich mal anschauen.
Ja.
Sehr schön.
Schön.
Dann war's das jetzt.
Gut.
Wenn ihr mehr von uns sehen oder hören wollt, dann folgt uns auch auf Instagram und TikTok und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr uns lieber sehen wollt, als wir hören, dann auch auf YouTube. Da findet ihr alle Folgen. Und dann sagen wir Tschüss.
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 Tschüss.